Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, wir haben heute einen sehr spannenden Gast, der jetzt erstmal nicht sofort direkt mit der Logistik verwandelt ist, aber dann irgendwie doch auch schon wieder ganz schön. Und wir sprechen heute über das Thema globale Risiken in der Logistik und Supply Chain, aber mal unter einem anderen Aspekt. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist. Guten Abend, Manuel.
Ja, guten Abend.
Du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, wo wir irgendwann mal zusammengekommen sind an einer Stelle, wo du dann doch genau was mit den Risiken für Logistik, Supply Chain und solchen Themen zu tun hast. Vielleicht magst du dich oder ich bitte dich einmal ganz kurz vorzustellen mit deiner Vita.
Ja, vielen Dank. Ja, wie ist meine Vita? Ich bin auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich bin eigentlich klassisch gelernter Jurist. Hatte mir aber dann mal überlegt, dass klassisch hier Fachanwalt für Arbeitsrecht vielleicht doch ein bisschen zu langweilig ist für mich und bin dann ins Risikokrisenmanagement gekommen. Ich habe meine erste Firma gegründet für politische Beratung und die entwickelte sich und hatte viel mit Afrika zu tun, mit dem Nahen und Mittleren Osten, mit diesen Themen. Beschäftige mich auch mit hybriden Bedrohungen und ja, heute bin ich Geschäftsführer der AKE Skabe GmbH und Mitgesellschafter. Und wir beschäftigen uns mit geopolitischen Risiken, klassisches Risk Management. Ja, ich habe auch ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Geopolitik, politische Fragen waren immer schon meine Leidenschaft. Ja, und jetzt kann ich den ganzen Tag Zeitung lesen und kriege dafür auch noch Geld. Also es ist auch noch so richtig schön.
Ja, super. Zusammengekommen sind wir eigentlich über die Logistik und Recht, kann man sagen, ne? Also da auch Grüße an die Kollegen. Und wir starten jetzt direkt mit dem Thema, was wahrscheinlich viele jetzt relativ ja, beschäftigt. Manuel, Montag startet die zweite Amtszeit von Donald Trump. Eine kurze Einschätzung dazu zur Wirkung seiner Regierung auf die globalen Supply Chains von deiner Seite. Was erwartet uns die nächsten 4 Jahre?
Ja, wenn man das bei Donald Trump so genau sagen könnte, jetzt wirklich bezogen auf das Thema Lieferketten, also Supply Chain und auch bezogen auf die Logistik. Womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass die Handelspolitik oder so wie Donald Trump auch, sag mal, mit Ländern zusammenarbeitet oder auch nicht, natürlich große Unsicherheiten in sich birgt. Für die reine Logistik sehe ich jetzt eigentlich keine großen spezifischen Risiken, die sich aus der Donald-Trump-Administration ergeben könnten. Für das Thema Supply Chain, was die Frage zum Beispiel, was Sanktionen anbelangt, ja, aus welchen Regionen kann ich noch welche Rohstoffe zum Beispiel beziehen, wo könnte es vielleicht ein Handelsembargo geben, was dann direkte Auswirkungen für Unternehmen haben könnte, die auch mit den Vereinigten Staaten wirtschaftlich eng verbunden sind. Da könnte es schon massivste Auswirkungen geben. Ja, zum Beispiel Sanktionen gegen China könnten auch eine Kettenreaktion auslösen, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, was seltene Erden anbelangt, andere Rohstoffe, die wir zwingend benötigen. Also da sehe ich schon auch ein Thema. Aber für die reine Logistik jetzt glaube ich nichts Spezifisches Stand jetzt.
Okay, und das war jetzt eigentlich nur ein Beispiel dessen, was ihr tut, was ihr methodisch, systematisch tut. Ihr bewertet geopolitische Entwicklungen, implementiert Risikomanagement, so hatte ich dich im Vorgespräch verstanden, auch für Logistik und Supply Chain, aber auch darüber hinaus, ne, Cybersicherheit war, glaube ich, auch ein Thema. Wieso sollte man sich mit diesen Themen beschäftigen, und wie funktioniert das Ganze, wenn man vorher noch nie Berührung hatte mit Risikomanagement?
Also wenn man tatsächlich, also es ist ja jedes Unternehmen grundsätzlich verpflichtet, Risikomanagement zu machen. Ja, es gibt dafür Urteile, Risikofrüherkennung, ja, aus verschiedensten Gesetzen ergibt sich's. Und für sehr viele andere Bereiche machen auch Unternehmen ja bereits Risikomanagement. Letztendlich das, was wir machen, ist nichts anderes als ISO 31000, wo wir die Themen der geopolitischen Risiken, Global Risk Management, also auch diese Begrifflichkeit gibt es schon mal häufiger in Unternehmen, eben ganz spezifisch beleuchten und als Prozesse im Unternehmen mit implementieren. Ja, dass wir zum Beispiel Risikoanalysen durchführen, dass wir Prozesse, wie komme ich überhaupt darauf, jetzt zum Beispiel aus der Logistik heraus betrachtet, dass das der richtige Weg ist, wie ich von A nach B komme. Ja, also welche Risiken begleiten mich, wenn ich jetzt von Berlin aus losfahre bis in Kaukasus? Durch welche Länder reise ich dort? Welche spezifischen Risiken begleiten mich dort? Wo muss ich zum Beispiel meine Mitarbeiter darauf vorbereiten? Wo brauche ich spezifisches Equipment? Das muss ich als, oder wie muss ich vielleicht auch mit Mitarbeiter trainieren, entsprechende Vorbereitungskurse machen, wenn wir durch Krisen, vielleicht sogar auch Kriegsgebiete fahren, dass Mitarbeiter vorbereitet sind. Und letztendlich ist das eine rechtliche Frage. Ich bin als Unternehmen dazu verpflichtet, es ist eine versicherungstechnische Frage und sollte etwas schiefgehen, ein Mitarbeiter verunglücken, tödlich getroffen werden, entführt werden, ähnliches, stellt die Versicherung, gegebenenfalls auch die Bild-Zeitung, die Frage, wie kann das sein, wieso fährt der durchs Kriegsgebiet? Ja, uns ist das allen klar, warum. Nur ich muss mir als Unternehmen im Vorfeld darüber Gedanken machen und eben spezifisch nachweisen, dass ich über die Risiken Bescheid wusste, die Risiken abgewogen habe, vielleicht auch gar nicht habe anders handeln können, aber das Bestmögliche getan habe und die größtmögliche Sicherheit für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzeugt habe, aber auch für mein Unternehmen, für meine Reputation etc.
Jetzt hast du gerade erklärt, dass es da eine ganze Menge Einflussfaktoren gibt an der Stelle. In welchen Schritten geht ihr da vor? Also geht ihr vom Innen ins Außen, das heißt also direkte Risiken und beleuchtet beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, was du gerade sagst, ich fahre mit dem LKW in Kaukasus, ne, durch welche Länder reise ich, was gibt es da für Themen, weiß ich nicht, wogegen muss der geimpft sein und solche Themen, sowas alles und dann welche Reifen muss ich da fahren, welche Vorschriften gibt es und dann gehe ich also auf eine geopolitische Lage oder also in welchen Schritten geht ihr da vor, weil jetzt, wo du das erzählst, also man kann ja von Höckchen auf Stöckchen kommen, ne? Mhm. Und ganz am Ende interessiert das ja vermutlich eine Versicherung nicht ob man irgendwann mal da sagt, nee, jetzt wird es zu komplex, das wird schon nicht passieren. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also es gibt das sowohl als auch, will ich mal sagen. Ja, also jetzt mal die großen geopolitischen Fragestellungen, wie entwickelt sich die Welt? Ja? Gewisse Dinge können wir uns auch denken. Jetzt gehen wir mal von dem Kaukasus-Beispiel vielleicht erstmal weg. China-Taiwan-Konflikt. So, ich muss mir als Unternehmen, auch als großes Unternehmen, denken wir zum Beispiel an VW, ja, oder auch BASF, die große Investitionen in China gemacht haben und auch bekannte Probleme haben. Das sind jetzt ja auch keine Geheimnisse. Muss ich mir aber als Unternehmen darüber Gedanken machen, wie wäre jetzt ein China-Taiwan-Konflikt? Welchen Impact hätte es direkt für meine unternehmerischen Tätigkeiten, wenn es in irgendeiner Form zum Konflikt kommt? Ich gehe noch nicht einmal von einem großen militärischen Konflikt in dem Moment aus, sondern es könnte zum Beispiel auch ein Embargo sein, es könnte die Lieferkette gestört sein. Möglicherweise gibt es links und rechts Sanktionen, die die Vereinigten Staaten, gehen wir einfach mal, behaupten wir es mal, lassen Sanktionen, die Europäische Union auch. Es würde zu Gegensanktionen kommen. Ich kann vielleicht bestimmte Produkte nicht mehr ausführen. Ich habe auch keinen Zugriff mehr möglicherweise auf meine vermeintlichen Besitztümer in China, ob das Lagerhallen sind, Produktionsanlagen, ähnliches. Das heißt, es hat direkte Auswirkungen auf die Gesamtstrategie meines Unternehmens. Und darüber muss sich ein Unternehmen Gedanken machen. Ja, vielleicht kann ich noch ein Beispiel zur Ukraine sagen, als der Krieg losging. Eine Reihe von Unternehmen hatte sich im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht oder es weitestgehend ignoriert, dass es zu einem militärischen Angriff kommen wird. Also ich sage mal, bis einen Tag vorher haben eine Reihe von Unternehmen gesagt, nein, so blöd ist Putin nicht, das wird er natürlich nicht machen. Doch, er hat es gemacht. Andere Unternehmen haben dieses Risiko zumindest mit einkalkuliert und auch rechtzeitig Fabrikanlagen abgebaut, Werte aus dem Land gebracht, Mitarbeiter aus dem Land gebracht, und haben dadurch, ja, ich sage jetzt mal, eine Menge an Vermögenswerten gerettet, was andere wiederum nicht getan haben. Und das hat zum Beispiel auch unser Geschäft mit der AKE ziemlich verändert. Wir waren früher immer Low Profile unterwegs. Ich habe immer gesagt, wir machen so eine Art Profikiller-Geschäft. Jemand hat ein Problem, wir lösen ein Problem und sind wieder weg. Und keiner hat darüber geredet, dass wir überhaupt dabei waren. Eigentlich mit dem Ukraine-Krieg ist bei vielen Unternehmen auch das Bewusstsein gewachsen, wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Es reicht eben nicht aus, einfach nur zu sagen, ah, ich habe auch mal Tagesschau geguckt oder Zeitung gelesen und China, da war ich auch schon mal. Und ich kann das einschätzen, ja natürlich. Aber worüber wir reden, auch wenn wir sagen, wir machen Risikoanalysen, Bewertungen, dann reden wir davon, dass wir sehr, sehr spezifische Bewertungen machen. Wir haben ein weltweites Netzwerk von Mitarbeitern, Informanten, Analysten, die wir zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten kennen, mit denen wir zusammenarbeiten und die uns auch ganz explizit Informationen zutragen. Ja, und wo wir ganz explizit erfragen können, wie ist denn die Lage? So, und wenn wir dann von der, ich sag mal, von der großen Frage kommen, wie ist diese Region, wenn ich jetzt aus strategischer, unternehmerischer Sicht überlege, wo möchte ich denn investieren? Wo möchte ich denn hingehen? Wo ist denn vielleicht ja mein Geschäft? Dann kann ich vielleicht auf der einen Seite sagen, Asien ist ein großes Geschäft natürlich, aber welche Risiken sind damit verbunden und welche Auswirkungen hätte ein Konflikt und wie wahrscheinlich ist ein solcher Konflikt? Und dann ist das eine unternehmerische, strategische Frage. Und dann die erste Frage, was wäre jetzt mit dem LKW, der in Kaukasus fährt, also die ist von Hölzgen auf Stöckchen, das sind diese ganz konkreten Sicherheitsfragen. Ich muss einen Wagen von A nach B fahren. Was kann mir unterwegs begegnen? Und dann machen wir ganz spezifische Risikoanalysen, um sich, ich sag mal, klingt ein bisschen gemein immer, aber um sich erstmal auch rechtssicher zu verhalten. Ich analysiere, was ich dafür brauche oder auch wissen muss. Also du hast ja auch das schöne Beispiel auch gesagt, welche Impfungen. Aber zum Beispiel auch die Frage, gibt es Krankenhäuser auf dem Weg? Ja, wie wäre zum Beispiel eine medizinische Versorgung unterwegs? Welchen Fahrer schicke ich denn überhaupt mit? Auch so eine typische Frage. Ich schicke ja einen los und vielleicht der hat vielleicht einen jüdisch klingenden Nachnamen. Das ist in bestimmten Regionen durchaus nachteilig. Ja? Das heißt, ich muss mir als Unternehmen auch darüber Gedanken machen. Und so gibt es im Grunde diese beiden Flügel, komme ich von der strategischen Seite her oder eben ganz explizit, wie begleite ich quasi in dem Fall die Fahrt von Berlin in den Kaukasus. Das habe ich viel geredet, Entschuldigung.
Alles gut, also du gibst ja auch wahnsinnig viel Input und Wissen hierüber. Ich habe jetzt mal eine Seitenfrage noch, Risikobewertung. Wenn jetzt Mitarbeiter einer Firma zusammensitzen, also wie messt ihr das Risiko? Das finde ich halt einen ganz, ganz spannenden Punkt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr wisst, was passiert, bevor ein Angriff startet. Nehmen wir den Ukraine-Krieg, ne? Und ihr wisst, das geht ja nicht von heute auf morgen, dass das vorbereitet ist. Das heißt, es gibt Indikationen, die darauf hindeuten, dass sowas ansteht. Wie findet bei euch da eine Bewertung statt?
Also erst einmal tragen wir natürlich eine ganze Reihe von Informationen zusammen und wir haben auch bestimmte Bewertungsskalen, sage ich mal. So, was die Eintrittswahrscheinlichkeit, was Schadensauswirkungen anbelangt. Und diese Bewertung nehmen wir dann hier auch ganz konkret vor. Also da sitze auch nicht ich alleine dran im Zweifelsfalle. Wir haben zweifelsfall noch weitere Experten, die, ja, eine wirkliche, auch fachmännische Einschätzung, vielleicht einer militärischen Lage geben können, einer polizeilichen oder auch einer medizinischen Lage, denkt man an Pandemien, Dinge wie in verschiedenen afrikanischen Ländern, ja Ebola, ich kann gar nicht auf den Namen, Ebola zum Beispiel. Welche Auswirkungen hat das dann ganz konkret und wie messe ich das Risiko? Ja, wir messen das, also wir haben eine Skala, ja, und dann legen wir das dann auch fest. Aber es ist kein Pi mal Daumen. Oder wir sagen, es ist Pi mal Daumen. Wir können das einfach nicht einschätzen.
Ja. Aber ihr habt ein Expertennetzwerk hinten dran nochmal, wo Tropenmediziner und ehemalige hochrangige Militärs vielleicht sogar dabei sind, die sagen, wenn ich sowas machen müsste, würde ich so und so machen. Und ich erkenne hier schon Anzeichen, dass das und das stattfindet.
Genau, okay. Also das okay. entscheiden wir jetzt hier nicht nach Gutdünken, sondern holen uns, oder wir haben die Expertise entweder in-house oder wir holen sie uns dann natürlich dazu, weil davon leben wir, dass wir entsprechende Bewertungen vornehmen, die wirklich ein Fundament haben und nicht so, ich sag mal, so drei Zeitungsartikel und ChatGPT zusammengeschrieben, was alles nichts Schlimmes oder Schlechtes sein muss. Ja? Also ich will das gar nicht schlecht reden, das kann man auch machen. Aber am Ende des Tages muss ich eine Analyse vornehmen. Ja? Und nur der Umstand, wie Wetterbericht, es regnet, ist eine Geschichte. Aber was muss ich denn jetzt morgen machen? Muss ich einen Schirm mitnehmen? Muss ich eine Jacke mitnehmen? Soll ich das Haus besser nicht verlassen? Das ist dann am Ende des Tages auch die Empfehlung, die man neben der Bewertung abgibt. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Und nicht nur sagen, es regnet. Das haben die anderen auch gesehen.
Okay, das passt ganz gut zur nächsten Frage. Also jetzt haben wir schon gelernt, du beschäftigst dich seit Jahren mit den Themen. Wo regnet es denn morgen? Oder anders formuliert, welche geopolitischen Entwicklungen sollte man beispielhaft aktuell im Auge behalten? Also so als europäischer Wirtschaftstreibender.
Ja. Ja. Also auch wenn es mittlerweile langweilig klingt, das Thema China, Taiwan und ich sag mal das Großthema China, das ist schon ein ganz entscheidendes Thema, auch einfach weltweit. Ja, wir reden ja auch hier nicht nur von einem Thema, was in, sag mal, weit weg in China und Taiwan und schlimmstenfalls gibt es da Krieg und dann haben wir hier ein bisschen Stress, aber auch nicht so wirklich merke ich das jetzt hier im Supermarkt oder welche Auswirkungen hat das? Nein, also wenn wir dort so einen Konflikt haben, hätte es wahrscheinlich einen wirklich weltweite Auswirkung, weil wenn wir uns anschauen, wie China weltweit im Bereich, ich sage jetzt mal ganz allgemein, kritischen Infrastrukturen unterwegs sind, auch was für uns kritische Infrastrukturen sind, was Rohstoffe anbelangt, ja, was auch Zugänge zu bestimmten Märkten anbelangt, hat China die letzten 20, 25 Jahre eine exzellente Politik gemacht, indem sie sich sehr, sehr strategisch in diese Märkte begeben haben. Und wenn wir uns das in Afrika anschauen, ja, ich sage jetzt auch wirklich Afrika und nicht einzelne Länder, sondern Afrika. Wir können bestimmte Rohstoffe nicht so einfach ersetzen. Ja, also seltene Erden sind ja nicht wirklich selten. Es gibt nur selten Länder, die möchten, dass es bei ihnen abgebaut wird. So. Also auch in Europa gibt es seltene Erden. Wenn wir jetzt aber das mal alles mal so weiterspinnen, das, was ich eben so ein bisschen angefangen habe, es kommt in irgendeiner Form, steigert sich der Konflikt, es kommt zu gegenseitigen Sanktionen und Missstimmungen und was China ja auch schon gemacht hat mit verschiedenen seltenen Erden, dreht uns mal so kurz den Hahn zu. Dann fehlen die uns hier in der Produktion. Wir können sie nicht einfach ersetzen, weil nämlich China, und das meine ich eben mit weltweit, auch in Afrika, wo es auch diese seltenen Erden gibt, auch in Südamerika, sag mal, mächtig genug ist, zu verhindern, dass wir genügend Rohstoffe bekommen. So, das ist einfach so. Es wird direkte Auswirkungen auf unsere komplette Produktion in Europa haben. Wenn wir jetzt mal, sag mal, nochmal weiterspinnen, das Risiko Russland ist ja nicht vorbei, sollte es im Laufe des Jahres zu einem Friedensschluss im weitesten Sinne in der Ukraine kommen. Wir reden jetzt davon, dass die Bundeswehr 600 Taurus-Raketen hat und diese Marschflugkörper hat und die, naja, ich sage jetzt mal, vermeintlich der Dreh- und Angelpunkt von allem sind. Wenn wir keine seltenen Erden oder an bestimmte Rohstoffe nicht mehr rankommen, werden wir auch niemals mehr als diese 600 kriegen. Das heißt, wir sind auch, was unsere militärischen Fähigkeiten anbelangt, mal losgelöst davon, dass wir sowieso Probleme haben, ja, werden wir das nicht mehr umsetzen können. Das heißt, es wird eine Ketten, oder es kann zu einer Kettenreaktion kommen und mit, ich sag mal, harten Wellen, die uns hart treffen werden. Ja, und gerade hier in Europa, wo wir sehr viele Abhängigkeiten haben, sehr wenig Eigenes haben und, naja, brauchen wir auch nicht lange darüber diskutieren, selbst wenn wir es hätten, es ist sehr schwierig, da eine einheitliche Linie innerhalb der Europäischen Union zu erzeugen. Haben wir schon bei Corona gesehen.
Aufgrund der verschiedenen Interessenslagen dann, ne?
Genau. Genau, eben auch komplett andere Interessenslagen. Wir sehen es jetzt auch schon zum Beispiel mit Ungarn, ja, oder der Slowakei. Also das wird sich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig darstellen. Zumal wenn wir dann wieder, Ausgangsfrage nach Donald Trump und wie sieht das in den nächsten 4 Jahren aus? Ich bin nicht derjenige, der jetzt, ich sage, oh nein, Donald Trump kommt, die Welt geht unter. Das ist Quatsch. Ja? Also Donald Trump hat keine andere Politik gemacht, als Clinton schon angefangen hat, als Bush, als Barack Obama. Ja? Also Barack Obama hat schönere Worte für viele Dinge gefunden, ja, als Donald Trump. Aber ich sage jetzt mal von der reinen substanziellen Politik, also daran wird sich nichts ändern und hat sich auch nichts verändert, ja, also in allen Zeiten. Aber natürlich, er ist nicht nur sprunghafter, sondern ihm fehlt einfach jetzt im Gegensatz zu Joe Biden, sagen wir noch so ein emotionales Verantwortungsgefühl für Europa. Und wir in Europa haben alle Fähigkeiten oder hätten alle Fähigkeiten. Was uns in vielen Bereichen fehlt, ist das, behaupte ich mal, Mindset, dass wir in einer veränderten Welt leben. Vielleicht ein Beispiel vom Bundeskanzler, als hier Herr Habeck jetzt vor kurzem gesagt hat, 3,5% für Verteidigung, war die Aussage des Bundeskanzlers, ja, wer sollte die Zeche zahlen? Der Steuerzahler? Ja, wer denn sonst? Der amerikanische Steuerzahler? Und da sieht man vom grundsätzlichen Mindset her, reden wir nicht von Zeche zahlen, sondern hier geht es um unsere Freiheit. Weil wir machen gerade einen ziemlich großen Sprung. Die Frage war ja, was sind so globale Auswirkungen? Also das würde ich sagen, das ist schon so das größte Thema, was uns die nächsten 5 Jahre und doch darüber hinaus auf jeden Fall begleiten wird. Als kleine Themen, kleine Themen ist auch noch vielleicht ein falscher Begriff, ne? Aber das Thema Balkan, ja, also das beobachten wir hier auch, gewisse Spannungen im Balkan, also was so auch ein europäisches Alltagsthema ist, weil das ist bei uns um die Ecke. Das sind nicht zu unterschätzende regionale Probleme, die es dort gibt, die eben auch wieder Auswirkungen haben. Schauen wir uns Serbien an. Serbien, ein großer Investor in Serbien ist China. Unter uns gesagt, die Serben wollen das eigentlich gar nicht. Aber die Europäische Union ist nicht in der Lage, ja, die notwendige Unterstützung zu bringen. Also könnte ich jetzt, ich sag mal, lange Beispiele bringen. Aber es eröffnet China eine ganze Menge Türen und wir sind gar nicht in der Lage, uns dagegen zu wehren. Also theoretisch schon, aber rein praktisch gesehen sind wir wieder beim Mindset. Werden hier Türen und Tore geöffnet, die wiederum direkte Auswirkungen auch auf die Position auch Europas hätte. Wenn ich das jetzt aus Sicht eines Logistikers betrachte, naja, je mehr Unruhen, je schwieriger es in einer Region ist, desto schwieriger ist es da, ich sage jetzt mal ganz platt, durchzufahren, ja, oder Häfen zu nutzen, also all das, was ich als solches brauche. Eine dritte Sache ist weniger Geopolitik, aber viele spinksen gerade auf den Friedensschluss in der Ukraine, ja, und dann wird alles gut, Wiederaufbau, aber danach werden wir ein Kriegsgebiet oder ehemaliges Kriegsgebiet haben mit unglaublich vielen Waffen, mit zerstörten Krankenhäusern, zerstörten Straßen, ja, auch Unsicherheiten im Land, möglicherweise Milizen. Das heißt, auch wenn ich dann in die Ukraine gehe, muss ich mir über bestimmte Sicherheitsfragen auch Gedanken machen.
Das Kriegsgebiet kann man ja ehrlicherweise dann direkt um Syrien und Israel erweitern, ne? Und was dann so einen ganzen Gürtel ergibt. Wo du das gerade gesagt hast, mit dem Einfluss von Chinas in Serbien, kam mir sofort aus logistischen Aspekten der Punkt der Einstieg bei Häfen ins Gedächtnis. Mhm. Ne? Also die chinesische Regierung steigt ja über diverse Firmenkonstrukte, sei es also Costco Shipping oder sonst irgendwas, in Häfen ein, vor allen Dingen in kleinere Häfen. Jetzt haben sie es ja vor kurzem auch in Hamburg dann halt eben, glaube ich, versucht. Ja. Sind da, glaube ich, noch gescheitert. Aber wenn man mal schaut, wie viele der europäischen Häfen abseits der großen Antwerpen, Rotterdam, Hamburg dann halt eben, ich möchte nicht das Wort unterwandert nennen, aber wo chinesische Beteiligungen drin sind, wo wir wissen, wenn drüben in Peking einer sagt, das machen wir nicht, ne, und dann fallen also diese Kapazitäten weg, dann ist das sicherlich ein Risiko. Das kam mir gerade nur in den Kopf, ja. Um es halt eben vielleicht so ein bisschen in die Logistik zu übersetzen. Ja. Aber letzten Endes, wenn ich so zusammenfasse, das, was du erzählt hast, es gibt die einen, die gucken Nachrichten und stellen fest, und ihr arbeitet da daran, dass die Leute, die vorher wissen, was in den Nachrichten dann halt eben kommt, auch entsprechend darauf vorbereitet sind. Das ist das eine große Thema bei euch, das Risikomanagement. Ein anderes Thema ist dann also auch Krisenmanagement, wo ihr Kunden betreut. Was ist an der Stelle eine Krise für dich? Vielleicht kannst du das beschreiben. Und mit welchen, also welche Beispiele habt ihr da, wo ihr Kunden helft, eine Krise zu überwinden oder zumindest eine Struktur reinzuschaffen? Wenn ich es richtig verstanden habe, und du hattest ja vorhin gesagt, ihr seid da und dann seid ihr auch irgendwann wieder weg oder betreut es halt eben dann weniger, geht es ja vor allen Dingen darum, in eine Struktur reinzukommen, wo Ablaufprotokolle dann halt eben drin sind, die dann eingehalten werden müssen.
Ja, genau. Also gerade im Bereich, also Krisenmanagement, also immer dann, wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist, wie man Krise definiert, klar, es gibt ja auch, ich sag mal, die halt mehr oder weniger Lehrbuchdefinition, aber Krise ist in der Regel das auch, was das Unternehmen für sich als Krise empfindet. Und was machen wir? Idealerweise präventiv. Ja, ich meine, die Praxis sieht da natürlich manchmal leider ein bisschen anders aus, aber es ist vielleicht so. Intellektuell weiß auch jeder, dass es besser ist, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zur Vorsorge zu gehen. In den meisten Fällen geht man dann doch, wenn man Zahnschmerzen hat. Und so ist es hier natürlich auch. Von daher will ich das gar nicht zu sehr bewerten. Aber idealerweise, jetzt gehen wir mal von der Idealform aus, Krisenmanagement, mache ich mir im Vorfeld Gedanken zu. Wie sind genau solche Abläufe, wie solche Prozesse? Ja, wenn zum Beispiel, in vielen Fällen geht es dann auch um Mitarbeiter, Unternehmen ist in einem schwierigen Land unterwegs, ja, irgendwo in Afrika, Nahen Mittleren Osten, wo auch immer, wo einfach größere Risiken herrschen als in Luxemburg. So. Ich muss mir prozessual Gedanken darüber machen, welche Mitarbeiter schicke ich dorthin, wie bereite ich die vor auf potenzielle Risiken, nicht nur die Mitarbeiter, gegebenenfalls auch die Familien, auch das nicht zu unterschätzen, Kinder, gerade wenn es sich um Experts dann handelt, die ein, zwei Jahre vielleicht auch in dem Land sind, also dass die erstmal vorbereitet sind. Im nächsten Schritt eben die Prozesse im Hinblick auf Krisenmanagement, was wäre zum Beispiel bei einem Umsturz, was wäre bei einer Naturkatastrophe, Erdbeben, ja, Mittelamerika, ist noch nicht einmal jetzt Hochrisikogebiete, aber Hochrisikogebiete, was Naturkatastrophen anbelangt, gibt es einen Exitplan. Ja, wissen die Personen, die Mitarbeiter, die vor Ort sind, wissen die, wo sie hin müssten, wenn etwas passiert, dass sie ausgeflogen werden könnten? Gibt es sichere Häuser, Safe Rooms in irgendeiner Form, wo man sich aufhalten kann? Gibt es eine Kommunikationsverbindung zur eigenen Firma in die Heimat? Ja, also kann ich wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Notfall-Apps zum Beispiel oder solche Themen, wo man dann auch Mitarbeiter tracken kann. Natürlich nicht gegen deren Willen, das ist schon klar, aber wenn man vielleicht in bestimmten Regionen sich bewegt, wissen wir dann sofort oder die ganze Zeit, wo ein Mitarbeiter sich befindet, dass man gegebenenfalls auch sofort Hilfsmaßnahmen dann auch einleiten könnte. Ob das medizinischer Natur ist oder eben auch bei einer wirklichen Sicherheitsfrage. Ja, und dann organisieren wir auch tatsächlich die Evakuierung im Zweifelsfall. Ob das mit Mitarbeitern ist, also Mitarbeiter von uns, die wir reinschicken, die diese Personen dann entsprechend evakuieren, rausholen oder wir entsprechende Wege suchen und finden, dass wir evakuieren können. Vielleicht ein Beispiel aus Kabul vor 3 Jahren. Wir haben als AKEs Gabe knapp 500 Leute rausgeholt, nicht mit Hilfe der Bundesregierung, sondern trotz der Bundesregierung. Wir waren so ziemlich die Letzten vor Ort, die mit Leuten, die für uns gearbeitet haben, diese Evakuierung durchgeführt haben, Safe Rooms vor Ort hatten, wo Leute sich haben aufhalten können und wir, sag mal, Wege anfangs über den Flughafen, später dann aber auch über Land gesucht und gefunden haben, wie wir ja, knapp 500 Leute haben rausholen können. Und das war auch der längste Krisenstab meines Lebens. Also wir schaffen erstmal präventiv die Prozesse, aber oft ist es so, da bekommt man den ruckartigen Anruf. Das war auch mit Kabul am Sonntagnachmittag. Ich war gerade auf dem Weg nach Berlin. Rief der Kollege an, ja, wir müssen hier das eine oder andere tun. Und dann saßen wir 3 Wochen im Krisenstab. Das ist dann leider, aber so ist halt die Welt, dann handeln wir dann auch ad hoc. Ja, also wir tun dann unser Möglichstes, was man dann auch machen kann, begleiten im Krisenstab, unterstützen den, also je nachdem, wie ein Unternehmen im Vorfeld schon aufgestellt ist.
Okay, das hört sich so an, wenn ich so zusammenfasse. Du gibst wahrscheinlich sehr viel auf die Vorbereitung, aber dann bleiben trotzdem 50%, wo man mit Sachen konfrontiert wird oder mit Dingen konfrontiert wird, die passieren und man hat sich nicht darauf vorbereiten können. Oder wie, was ist da so eine Einschätzung?
Also so zahlenmäßig kann ich das vielleicht gar nicht so geben, aber
Oder ist der Weg das Ziel und sich mit zu beschäftigen, rüstet einen für die Zeit, wenn es dann zur Krise kommt?
Genau, also es ist im Grunde tatsächlich ein Gesamtprozess. Also wir sehen das bei den Unternehmen, die sich mit, also wir sagen das immer oder nennen es immer geopolitischen Beauftragten. Das ist ein bisschen angelehnt an den Datenschutzbeauftragten, sodass man eine Person, eine zuständige Person hat, ja, ob intern oder extern, die diese Themen auf dem Schirm hat. So, und wenn man dann anfängt, sich über geopolitische Risiken auseinanderzusetzen, kommt oft auch gleichzeitig die Frage, ja, das ist ja schön, aber was machen wir denn, wenn es jetzt schief geht? Wie können wir denn jemanden rausholen? Wie können wir bestimmte Maßnahmen oder den auch vor Ort unterstützen mit medizinischen Dingen? Auch manchmal sind das andere Dinge, sind das, können wir einen Anwalt besorgen? Ja, einen deutschsprachigen Anwalt, der sich auch wirklich kümmert. Ja, also auch solche Fragen können natürlich dann eine Rolle spielen, sodass man dann auch wieder von Hölzgen auf Stöckchen genau zu der Frage kommt, ja, das ist ein Risiko. Was müssen wir denn jetzt machen, um das Risiko zu minimieren? Welche prozessualen Schritte können wir uns hier im Unternehmen vorher gemeinsam überlegen? Fängt schon damit an, dass man Ansprechpartner hat. Wenn man sich vorstellt, nachts um 3 klingelt das Telefon in der Zentrale, hallo, ich bin gerade in Teheran und ich bin verhaftet worden. Ja, das ist der einzige Anruf, den ich machen darf, tut was. So, der arme Mensch in der Zentrale sitzt da und sagt, ja, und nu, ja, der braucht irgendjemand, wen rufe ich denn jetzt an? Ja, gibt es einen Risk Manager, der zuständig ist, Human Resources, den Geschäftsführer direkt, hängt auch wieder von der Größe des Unternehmens ab. Ja, und dann wird vielleicht der Geschäftsführer aus dem Bett geklingelt, der sagt, oh je, ja und nun, wer ist denn zuständig, wer macht denn was? Wem muss ich einen Krisenstab einberufen? Muss ich überhaupt einen Krisenstab einberufen? Und hier mal Zuständigkeiten festzulegen, auch Erreichbarkeiten. Ja, wen kann ich denn ganz platt anrufen und fragen? Auch manchmal was Freigaben anbelangt. Jemand hat einen Unfall, liegt im Krankenhaus, ruft an, sagt, ich brauche $20.000. So, da sitzt wieder irgendjemand in einem Büro und sagt, ja, verstehe ich, aber ich kann keine $20.000 freigeben, ich habe die Berechtigung nicht. Wer hat denn die Berechtigung? Gute Frage. Wer die denn jetzt hätte, erreiche ich die? An einem Montagmorgen um 9 ist das eine Sache. Aber solche Sachen passieren ja dann halt irgendwie Heiligabend, ja, oder so. Also genau dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Und sich über diese Themen Gedanken machen, das ist im Grunde präventives Krisenmanagement. Zumindest, dass man, sag mal, eine Grundstruktur hat. Und auf diese Grundstruktur kann man wiederum aufbauen. Und wenn es dann schief geht, ja, dann danach ist man natürlich immer noch schlauer, was man alles hat machen müssen. Aber unsere Aufgabe wäre es zumindest, die praktische Umsetzung dann so gut wie möglich zu unterstützen. Sagen wir es mal so.
Okay. Ja, sehr, sehr gut. Und wenn man sich mit beschäftigt, fangen wahrscheinlich erst an, die Fragen zu entstehen. So geht es mir jetzt zumindest gerade. Ne? Eine hätte ich noch, aber kann auch sein, dass du sagst, kannst du nicht bewerten. Wie viel Firmen waren denn gut auf Corona vorbereitet?
So, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe schon vor circa 15 Jahren habe ich Pandemiepläne geschrieben. Ich behaupte mal, kaum ein Unternehmen hat sich dran gehalten. Ne? Also wie das ja manchmal so ist, dann hat man das in der Schublade liegen und dann sind sie doch alle kopflos. Ich sage mal, die wenigsten waren auf Corona oder auf eine Pandemie ernsthaft vorbereitet.
Okay. Die meisten haben im Prozess gelernt, ne? So
Die
würde ich es
haben im
jetzt
Prozess.
beschreiben. Ja.
Genau, die haben im Prozess gelernt, manche besser, andere schlechter. Ja.
Hast du denn auch mal den Spaß gemacht und die Pläne, die erarbeitet wurden in den Unternehmen, gegen das gehalten, was dann am Ende auch passiert wird? Also gab es eine gewisse Vorhersehbarkeit mit Wahrscheinlichkeiten oder geht das zu tief?
Also das geht schon ein bisschen zu tief. Das kann man immer sehr schwer sagen, zumal Corona auch nochmal ein Spezialproblem war. Also die Pandemiepläne, auch wenn Pandemie immer schon etwas Globales ist, dafür interessierten sich vor allem Unternehmen, die zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika unterwegs sind und waren, ja, weil sie dort einfach viel mehr damit konfrontiert wurden. Mit so einer Frage wie Corona und wirklich global außerhalb von, wenn wir hier zum Beispiel eine Arbeitsgruppe für uns machen und jetzt sagen, jetzt spinnen wir mal richtig durch. Was wäre denn bei der UFO-Landung? Ja, welche Auswirkungen hat das? Das ist da nichts, was nach außen geht, das ist schon klar, aber wir spinnen die Sachen dann einfach mal so durch. Ja, da konnte man vielleicht auf bestimmte Dinge kommen, aber man hat vor allem die Verwundbarkeit dann auch gesehen. Ja, also, dass man, was die Just-in-Time-Lieferung anbelangt, ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht eine tolle Angelegenheit, aber dass man, sag mal, so abhängig ist, das war, glaube ich, viel einfach auch gar nicht klar, dass man keine Maskenvorräte hat. Ja, das ist, glaube ich, auch klar. So weiß ich ja gar nicht, ob ich sie brauche, auch bei einer anderen Pandemie. Ja, das war jetzt Zufall, dass das Thema war. Das kann man aber vielleicht nicht erwarten. Ich glaube, bei der nächsten Pandemie, so Themen wie Homeoffice, sind natürlich jetzt viel, viel leichter umzusetzen in Unternehmen, als es das vor 5 Jahren noch war. Ja, und ja, darauf war eigentlich keiner vorbereitet. Aber es wäre auch überraschend gewesen, wenn man darauf vorbereitet gewesen wäre, wenn man sich anschaut, auf wie viele Krisenunternehmen jetzt auch nicht vorbereitet sind. Dann ist das Thema Pandemie war vor 5 Jahren vielleicht wirklich auf dem Niveau der UFO-Landung. Das muss man im Unternehmen auch erstmal erklären, warum man eine Landebahn hier baut. Also, das.
Ja. Und ich fand vor allen Dingen, diese Corona-Pandemie hatte ja auch sehr viel politisch Motiviertes, was an der Stelle dann also auch sehr, sehr schwer überhaupt eine Woche vorher zu erkennen war. Ne? Und auch das, was du vorhin sagtest, wieder in Europa uneinheitlich, weltweit uneinheitlich, ne, finde ich extrem schwer und hätte mich jetzt auch gewundert, hättest du gesagt, ja, Unternehmen XY kann ich zwar nicht nennen, aber die hatten einen Plan, der hat zumindest zu 80% gepasst, weil für
Ja.
mich war es einfach ein Wirrwarr.
Ja. Aber vielleicht genau da ein Beispiel, ohne jetzt irgendwie das politisch bewerten zu wollen. Ein Kardinalfehler im Krisenmanagement ist es, keinen Kopf der Krise zu haben. Und wenn wir jetzt an unsere Krisen Stab Bundesregierung denken im weitesten Sinne. Wer war denn der Krisenmanager in Deutschland? War das jetzt Herr Drosten? War das Herr Wieler? War das Herr Spahn? War das Herr Lauterbach in den Talkshows? War das die Bundeskanzlerin? Wer war eigentlich zuständig für das Management der Krise? Und das ist eigentlich schon ein Kardinalsfehler beim Krisenmanagement, dass ich keinen habe, kein Gesicht für die Krise, der oder die zuständig ist. Und das ist genau auch wieder Zuständigkeiten in einem Unternehmen. Es passiert irgendetwas. Ja, wer ist denn jetzt zuständig? Der Abteilungsleiter, der Geschäftsführer? Ja, wenn ich da keine mir im Vorfeld Gedanken zugemacht habe, dann ist es oft schwierig. Ja.
Also man merkt schon, wie nüchtern sachlich du die Sache zerlegst und dadurch wahrscheinlich durch das Rausnehmen der Emotionen, die bei vielen in solchen Situationen vorherrscht, tut man schon was Gutes. Also jetzt mal völlig wertfrei, wie man dann weitermacht, aber das hilft dann natürlich. Ihr habt beide jetzt so ein bisschen immer die Politik kurz erwähnt. Die nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Manuel, du beschäftigst dich seit Jahren mit den Themen, du bist mit globalen Themen konfrontiert. Jetzt würde mich mal dein differenzierter Blick auf Deutschland interessieren. Am 23.02. ist Bundestagswahl. Wo steht denn Deutschland aus deiner Sicht persönlich und wie bewertest du die Wahl, wenn du es aus Risikomanager-Sicht bewerten müsstest?
Also sagen wir mal so, dass das Standing Deutschlands prinzipiell in der Welt nicht mehr das ist wie vor vielleicht gut 20, 25 Jahren. Das ist relativ offensichtlich. Wenn wir überlegen, dass nach 9/11 und nach den Angriffen in Afghanistan auf dem Petersberg in Bonn eine große Afghanistan-Konferenz stattgefunden hat, wo alle Player zusammenkamen, eingeladen hatte der damalige Außenminister Joschka Fischer. So, dieses Standing hatte Deutschland vor 20, 25 Jahren. Das konnten wir machen. Heute ist das Standing Deutschlands im Nahen und Mittleren Osten, immer vorsichtig ausgedrückt, nicht so gut. Ja, ich will ja gar keine Namen-Bashing machen oder irgendwie sowas. Vielleicht nur eine Sache, weil es so prägnant war. Die WM in Katar. So, wenn man sich die Medienberichterstattung hier anschaute, war das ja der Untergang des Abendlandes sozusagen. Und es gab quasi nur ein Thema, wie werden Homosexuelle verfolgt und wie werden Arbeiter auf der Baustelle gut oder schlecht behandelt. Das war ja hier die Medienberichterstattung. Das haben die Menschen im Nahen Mittleren Osten auch mitbekommen. Und für die im Nahen Mittleren Osten war diese WM in Katar deren Sommermärchen, was wir 2006 erlebt haben. Ja, das war ein unglaublich gesellschaftlich wichtiges Ereignis. Und sie haben schon gesehen, wie die Berichterstattung über dieses für sie unglaublich wichtige Thema, über ihre kulturellen Prägungen hier vor allem auch in Deutschland wahrgenommen wurde. Und ich will nichts zur Leistung der Nationalmannschaft sagen, aber sie tragen auch noch ein Übriges dazu bei, auch bestimmte behalten. Und unsere Innenministerin, die mit der Regenbogenarmbinde auf der Tribüne saß und die auch jedem in die Kamera gehalten hat, das höre ich heute noch, wie das die Menschen dort getroffen hat. Und wir müssen uns mal umgekehrt vorstellen, WM in Deutschland und Katar fordert Trennung von Männern und Frauen im Stadion. Ja? So, ja, zu Recht sagen, spinnen die? So, aber wir haben im Grunde was Umgekehrtes gefordert. Und ich sage jetzt mal, seit dem 7. Oktober, Israel bzw. Konflikt mit den Palästinensern. Klar, Deutschland ist in einer besonderen Position und es ist auch meines Erachtens absolut richtig, Israel zu verteidigen. Und der Angriff der Hamas ist an Brutalität und überhaupt gar nicht zu überbieten. Aber das doch eher ungeschickte Verhalten von manchen Politikerinnen und Politikern. Ich sage jetzt mal, Netanyahu hört sich das nett an, aber kümmert sich nicht drum. Und dieses Standing hat Deutschland in einer Region, wo wir immer ein sehr, sehr gutes Standing gehabt haben. Und da ist schon deutlich weniger geworden. Und wenn ich jetzt an, ich sag mal, Deutschland denke oder wie wir uns auch vielleicht in Deutschland unsere Situation auch ist, kann ich platt sagen, wir haben den Knall nicht gehört, Zeitenwende hin oder her, aber wir sind von unserem Mindset nicht darauf vorbereitet, auf einen großen Konflikt. Über viele Dinge diskutieren wir ja seit vielen, vielen Jahren. Thema Drohnen. Ja. Es wurden schon ganze Kriege gewonnen mit Drohnen. Und hier wurde im Bundestag immer noch gesagt, darüber müssen wir moralisch, ethisch diskutieren. Also das ist einfach so fernab der Realität auf der Welt. Aber es ist immer ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Und von daher jetzt unabhängig davon, wer am 23. wie wo gewinnt, ja, sag mal, eine der Regierungsparteien, heutigen Regierungsparteien, wird höchstwahrscheinlich wieder in einer Koalition sein. Und ich glaube, solange wir das Mindset nicht deutlich verbessern, werden wir auch ja, keine großen Veränderungen erleben. Wir werden sie höchst vielleicht spüren, was ich natürlich nicht hoffe. Aber wir sehen zum Beispiel Zeitenwende Bundeswehr ist eine Sache, Zeitenwende Nachrichtendienste finden gar nicht statt. Ja. Und das aber grundlegend. Ohne die brauchen wir auch nicht über militärische Dinge nachzudenken. Wenn die Armee nicht weiß, wo sie hinlaufen soll, kann sie noch so toll sein. Ne?
Vielen Dank für die Einschätzung. Da war zwischen den Zeilen eine ganze Menge drin, fand ich sehr spannend. Und natürlich auch sofort das Ding, natürlich habt ihr eventuell den Ausgang der Bundestagswahl auch sicherheitstechnisch bewertet oder habt ihn überhaupt bewertet für Unternehmen in irgendeiner Art und Weise, weil es ja dann entsprechende Einflüsse haben kann. Vermute ich zumindest mal sehr stark.
Das haben wir schon natürlich mit auf dem Schirm.
Ja. Ja. Genau. Noch so ein bisschen persönliche Frage. Im Vorgespräch hast du von Aktivitäten und Einsätzen in Afrika und Asien berichtet. Ich vermute mal, in deiner Funktion bist du auch relativ viel unterwegs, um Kontakte zu pflegen, zu knüpfen, solche Themen. Mit dem Wissen, mit den Kontakten, die du hast, wohin fährst denn du dann gerne in Urlaub?
Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht, wo ich gerne in Urlaub hinfahre. Ich habe eigentlich gar nicht so sehr das Ziel. Also meine Lieblingsstadt ist Rom. Ich verbringe die Osterwoche immer in Rom, seitdem ich denken kann. Das ist so ein Entspannungsort. Aber ich habe für mich mal festgestellt, ich muss gar nicht so weit wegfahren. Es ist dann eher der Moment der absoluten Ruhe und wo ich mich dann tatsächlich auch mal vielleicht eine Woche quasi gar nicht mit politischen Themen beschäftige, wobei ich das unglaublich gerne tue. Ja, das ist, darum arbeite ich auch den ganzen Tag gar nicht, auch wenn das immer so ein komischer Spruch ist. Aber wenn man einfach mal so am Meer entlang läuft und das Meer rauschen hört und denkt, naja, da hinten sind die Kriegsschiffe, aber mir egal. Ja, das sind so die entspannenden Momente. Beschäftige ich mich nächste Woche wieder mit. Solange sie jetzt hier nicht vorbeikommen, ne, ist alles gut.
Okay, du hattest gesagt, Berlin und Köln seid ihr unterwegs, da ist ja jeweils immer ein bisschen Platz zum Meer. Und Gott sei Dank ist da nicht zu viel los.
Immer 2 Stunden von Köln in die Niederlande und dann genau. Hier zur Ostsee auch ungefähr 2 Stunden.
Sehr spannend. Ja. Cool. Ja, Manuel, wir sind am Ende angelangt. Wir haben noch eine obligatorische letzte Frage, die wir dir gerne stellen wollen würden. Vorher schon mal vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast, für die Einblicke, die du gewähren konntest. Wie gesagt, das muss man wahrscheinlich 2-3 Mal hören, um dann also auch zwischen den Zeilen die Nachrichten mitzubekommen. Sehr, sehr tolle Antworten, wie ich fand. Unsere letzte Frage ist auch eine sehr persönliche Frage, die sich an dich richtet. Und zwar über deinen Weg, den du gegangen bist, gibt es dort ein Medium, beispielsweise ein Buch, ein Film, Podcast, Wissensquelle, andere Wissensquellen, bei dir können es ja dann auch gerne Kontakte sein, die dich inspiriert haben, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist.
Also mein persönliches politisches Erweckungserlebnis, da war ich ungefähr so 6 oder 7. Also es war der Sturz von Helmut Schmidt durch Helmut Kohl. Ab dann fing ich an, dass ich mich immer mehr für Politik interessierte. Damals war ich ungefähr 6, 7. Sag mal, viel über Geopolitik habe ich gelernt von Tom Clancy. Also die alten Bücher, die neuen sind ja, ist ja schon lange tot. Ja? Aber dort habe ich unglaublich viel gelernt und konnte daraus relativ viel entwickeln. Ja? Und was ich auch mal, auch dafür kriege ich jetzt kein Geld, aber was ich echt sagen muss, ich lese jeden Morgen die FAZ und ich halte sie für die absolut beste Zeitung, die es gibt. Ich werde nächste Woche was anderes sagen, wenn es eine andere bessere gibt. Also ich kriege von denen kein Geld. Aber das ist schon auch eine Grundlage, ein Ritual, neben vielen Dossiers, die ich am Tag lese, Berichte, ist das eine Inspirationsquelle. Und vielleicht ein letztes, für muss man auch mal Werbung machen, das neue Buch von Andreas Eschbach. Ich überlege gerade, wie das heißt, die Abschaffung des Todes. Die Abschaffung des Todes. Zwar etwas anderes Thema, aber die Protagonisten, wie die arbeiten und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns und das fand ich sehr inspirierend, das hatte ich letztes Jahr gelesen, hat wenig was mit klassischer Geopolitik zu tun, aber so gewisse Arbeitsweisen, fand ich sehr spannend.
Sehr cool. Vielen lieben Dank für die Hinweise, die packen wir natürlich unten in die Shownotes, sodass unsere Zuhörer davon auch entsprechend profitieren können. Ja, mir bleibt über, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für die Zeit, für alles das, was du mitgebracht hast, in den Podcast eingebracht hast. Ich persönlich fand es super spannend, weil ich das Thema Risikobewertung auch super spannend finde. Zwar bisher eher aus finanzieller, börsentechnischer Sicht, wo man ja auch dann einiges bedenken muss. Aber wenn man das Ganze dann halt eben mal etwas größer sieht und persönlicher auf Unternehmen oder ganze Staaten dann halt eben bezieht, merkt man die Dimension, die dahinter steckt und welche Einflussfaktoren es an der Stelle dann alles geben kann. Insofern, vielen Dank. Wir verabschieden
uns. Ich habe mich zu bedanken. Ja.
Wir verabschieden uns für heute. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Freitagabend wieder. Bis dahin. Vielen Dank und ciao, ciao.